Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Infosendung vom Mittwoch, den 8. März. Am Mikrofon der Sendung begleitet mich Gisela Feutz. Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages. Michael Spahr, guten Morgen.
Guten Morgen.
Was macht denn heute Schlagzeilen?
Wir beginnen zuerst mit etwas, das im Moment tatsächlich überall Schlagzeilen macht, nämlich WikiLeaks lässt einmal mehr eine Bombe platzen. Der US-amerikanische Geheimdienst CIA spioniere massiv Menschen aus, auch auf mobilen Telefonen, Tablets und sogar auf mit dem Internet verbundenen Fernsehgeräten. Das CIA soll dafür gezielt sogenannte Malware auf privaten Geräten installieren. Das zeigen fast 9000 geheime Dokumente, welche WikiLeaks gestern veröffentlicht hat. Die CIA hat bis jetzt noch nicht Stellung zu den Vorwürfen genommen. Die Enthüllungsplattform WikiLeaks behauptet zudem, das amerikanische Konsulat in Frankfurt diene dem CIA als Hackerbasis. Einmal in Europa könnten sich die Hacker und Hackerinnen des Geheimdienstes praktisch und einfach in ganz Europa bewegen. Der Ständerat lehnt die radikale No-Bilag-Initiativen von libertären rechten Kreisen ab. Obwohl die Debatte bei Redaktionsschluss dieser Sendung noch am Laufen war, zeigen die Voten sowohl von links als auch von dem rechtsbürgerlichen Lager. Die Initiative hat im kleinen Rat keine Chance. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie im Volk keine Chance hat. Der Titel der Initiative tönt nämlich verlockend. Die Abschaffung der sogenannten Bilaggebühren würden wohl viele Menschen freuen. Bedeuten würde sie aber, dass es keine finanzielle Unterstützung für gebührenfinanzierte Medien mehr gäbe. Mit anderen Worten, neben der SRG, vielen Lokalfernsehen und Radios müsste auch Rabe höchstwahrscheinlich seinen Betrieb einstellen. Die journalistische, technische und organisatorische Arbeit könnte ohne Gebühren schlichtweg nicht finanziert werden. Eine gute Begründung für das Nein zu No-Bilag und einem Ja zu einem starken Service Public in der Medienlandschaft lieferte unter anderem die zuständige Bundesrätin, Bundespräsident Doris Leuthard.
Die große Bedeutung des Service Public für die Demokratie ist auch wissenschaftlich belegt. Die Bevölkerung in Ländern mit einem starken Service Public ist besser informiert. Sie hat mehr Vertrauen in die demokratischen Institutionen und sie engagiert sich stärker am politischen Leben. Etwas, was wir alle als Politikerinnen und Politiker uns wünschen müssen. Wir tun daher gut daran, diese Errungenschaften nicht aufs Spiel zu setzen. Ein wesentlicher Bestandteil des medialen Service Public ist neben der Grundversorgung die verfassungsrechtlich garantierte Unabhängigkeit. Auch dazu müssen wir Sorge tragen. Wir stellen weltweit den Trend fest zu politischer Einflussnahme auf die freie Meinungsbildung. Wir stellen den Trend fest, dass kritische Journalistinnen und Journalisten in etlichen Ländern inhaftiert werden. Wir stellen den Trend fest, dass Presse- oder Medienunternehmen, die nicht ins Regime passen, dann unter Druck gestellt werden und verschwinden. Die Berichterstattung in den Medien muss aber möglichst unabhängig erfolgen und sie darf auch nicht von finanzkräftigen Unternehmen beeinflusst werden. Wer würde in einem reinen Marktsystem aber die heute und das in allen Landesteilen vorhandenen Informationsleistungen des Service Public erbringen? Der Markt wohl kaum.
Soweit ein Ausschnitt der Rede im Ständerat von Verkehrs-, Energie- und Medienministerin Doris Leuthard zur No-Bilag-Initiative von rechts außen. Das Theater Gessnerallee hat eine umstrittene Veranstaltung mit einer Person von rechts außen abgesagt, nämlich mit dem rechtsextremen Intellektuellen Marc Jongen. Der Vordenker der Alternative für Deutschland, AfD, hätte nächste Woche im Zürcher Theater am Podium die neue Avantgarde auftreten sollen. Es war eine Diskussion geplant, unter anderem mit dem bürgerlich-liberalen Aktionsbündnis Operation Libero. In den letzten Wochen hagelte es Kritik an dieser Veranstaltung. Viele linke Kulturschaffende und politisch Engagierte störten sich an dieser Diskussion. Sie warfen der Gessnerallee vor, dem Rechtsextremismus eine Plattform zu bieten. Das Theater wollte zuerst jedoch an der Veranstaltung festhalten, unter anderem mit der Begründung, Linke könnten an Jungen ihre Argumente gegen die AfD und neue rechtsextreme Strömungen testen. In einer Medienmitteilung begründet die Gessnerallee nun die Absage vor allem damit, dass das Sicherheitsrisiko zu groß sei und sie nicht bereit sei, für diese Veranstaltung private Sicherheitsdienste oder die Polizei einzuschalten. Und jetzt gibt's Katzen-News. Nach autofrei und atomenergiefrei gibt es nun auch eine katzenfreie Siedlung. Laut der Berner Zeitung müssen Katzen in der Bümblitzer Fröschmatt-Siedlung in Zukunft drinnen bleiben. Dort hat die Stadt nämlich eine einzigartige Oase der Biodiversität geschaffen. Im Innenhof der städtischen Siedlung wurden spezielle Tiere und Pflanzen angesiedelt, um die Artenvielfalt der Stadt zu erhalten. Katzen stören diese Vielfalt, weil sie übermäßig viele Tiere fressen, so auch die immer seltener werdende Zauneidechsen. Im Unterschied zu Katzen dürfen aber die Kinder in der Siedlung weiterhin frei herumlaufen, obwohl sie laut dem BZ-Artikel wegen zu viel Neugier einen Igel vertrieben haben, der es sich in der Fröschmatt gemütlich machen wollte.
Rabe Info.
Wir sind lieber solidarisch und bringen Gipfel zum Beben. So ein Gipfel repräsentiert uns nicht und niemand, der da spricht, darf sich legitimiert sehen. Das System verwaltet Krisen auf kurze Sicht. Wir arbeiten an der nächsten, vielleicht 2017.
Zeit zu handeln, vielfältig und gemeinsam. Dies eines der Mottos, mit welchem verschiedenste Gruppierungen begonnen haben, gegen den G20-Gipfel in Hamburg zu mobilisieren. Die Staats- und Regierungschefs der 20 reichsten Nationen der Welt treffen sich Anfang Juli mitten im Zentrum der deutschen Großstadt, ein Treffen der Mächtigsten, um über die Zukunft des globalen Kapitalismus zu diskutieren. Wegen Trump, Putin, Erdogan und Co. werden ganze Stadtgebiete zu Hochsicherheitszonen, private Zimmer und Balkone werden von der Behörden gesperrt und Anwohner und Anwohnerinnen können nur noch mit einem Passierschein zu ihren Häusern gelangen. Rund 14.000 Polizisten werden die Bevölkerung abschirmen, davon gehen erste Schätzungen aus. Ein breites Bündnis mobilisiert nun zu Gegenprotesten. KlimaschützerInnen, Gewerkschaften, Autonome, Jugendgruppen und andere linke Politstrukturen laden zum Widerstand in Hamburg ein. Lotta und Chris gehören zur Gruppierung Interventionistische Linke, kurz IL, also zu einer Gruppierung, welche Gegenaktionen und Demonstrationen rund um den G20-Gipfel koordiniert und organisiert. Letztes Wochenende waren die beiden in Bern zu Besuch. Katrin Hiss hat die zwei getroffen und sich zuallererst erklären lassen, was denn nun die Interventionistische Linke eigentlich genau sei und will.
Also die Interventionistische Linke ist eine linksradikale Großorganisation in Deutschland und Österreich. Es sind über 30 Gruppen mit dabei. Eigentlich in den meisten Großstädten gibt es eine IL-Gruppe. Und unsere Ziele sind zum Beispiel Feminismus, Klimaschutz, Selbstbestimmung und schließlich die Abschaffung aller Verhältnisse, in denen der Mensch ein erniedrigendes und ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. So würde Karl Marx es sagen. Genau. Und wie der Name schon sagt, ja, Intervention, versuchen in, ja, wie soll man das sagen, ausdrücken, in...
Ja, in verschiedenen Alltagskämpfen, ja, in denen die Menschen stecken, in denen wir uns auch reinbegeben, präsent zu sein, gemeinsam organisieren, gemeinsam neue Perspektiven entwickeln, die über die bestehenden Verhältnisse hinausweisen.
Lotta und Christian, ihr wart jetzt das Wochenende in Bern, um auch zu informieren über den G20-Gipfel in Hamburg, respektive über die Gegenaktionen gegen den G20-Gipfel. Was ist denn die Rolle der Interventionistischen Linken in der Organisation von diesem Gegenprotest?
Also ich glaube, die Rolle der interventionistischen Linken ist vor allen Dingen ein Versuch, so eine Klammer zu bilden zwischen dieser autonomen Organisierung bis hin zu eher linken, bürgerlichen Organisationen, wie zum Beispiel ATTAC. Weil was die deutsche radikale Linke immer wieder auszeichnet, sind so, naja, Grabenkämpfe sozusagen. Oder auch, dass man manchmal das Gefühl hat, es wird sich mehr darüber identifiziert, was einen voneinander unterscheidet, als das Gemeinsame. Und da würde ich sagen, geht die interventionistische Linke genau rein, zu sagen, wir müssen schauen, was verbindet uns und was ist so das verbindende Element, um breiten, bunten und vielfältigen Protest auf die Straße zu bringen. Und dazu gehört ATTAC und weitere eher liberalere NGOs und Organisationen genauso wie natürlich die autonome Szene, auch wenn sie sich politisch und in dem politischen Grundverständnis voneinander unterscheiden. Und das ist so unsere Rolle, glaube ich. Und das zeichnet auch tatsächlich die interventionistische Linke aus, weil das gab es bis zur Gründung der IL auch nicht so richtig. Und da geht sie halt auch rein.
Die G20, das ist ein informeller Zusammenschluss von verschiedenen Staaten oder von Staatschefs von verschiedenen Staaten. Das verbindende Element dabei ist deren wirtschaftliche Kraft oder deren militärische Kraft. Deswegen kommen zum Beispiel Donald Trump oder Recep Tayyip Erdogan aus der Türkei oder auch vielleicht, falls sie gewählt wird, Marine Le Pen an diesen G20-Gipfel. Ist das der Grund, dass man demonstrieren muss oder weswegen ist dein Gegenprotest so wichtig zu diesem Gipfel?
Also sicherlich sind das auch die Personen, das Personal, die Präsidentinnen und Präsidenten und die Politik, für die sie stehen, allein schon Grund, auf die Straße zu gehen und zu protestieren. Was die G20 versuchen, ist eine Erneuerung des globalen Kapitalismus, eine gemeinsame Erarbeitung von Krisenstrategien, wie der globale Kapitalismus weiterentwickelt werden kann und die Ausbeutungsverhältnisse weiter vertieft und verschärft werden. Wie gesagt, die sind nicht legitim. Die haben keine Agenda, kein Sekretariat. Die sind nur qua ihrer Macht können sie sich selbst legitimieren, diesen Anspruch zu erheben. Und da sagen wir als Hamburgerinnen und Hamburger, als Klimabewegte, als Menschen, die gegen Menschenrechtsverletzungen, gegen Krieg, gegen Hunger auf die Straße gehen, sagen, nein, das akzeptieren wir nicht. Wir akzeptieren nicht eure Agenda. Wir haben eine andere Vorstellung von einem besseren Leben. Die werden wir auf die Straße tragen. Und schon gar nicht, dass ihr euch selbst einladet und quasi die Stadt militärisch besetzt für den Zeitraum. Wir werden uns diese Straße zurückholen.
Du hast es gerade gesagt, die Stadt wird militärisch besetzt für diesen Zeitraum. Was bedeutet das genau? Wie sehen denn die Sicherheitsvorkehrungen aus? Also womit muss man rechnen, wenn man jetzt als Protestierende nach Hamburg gehen will Anfang Juli?
Also Hamburg rühmt sich ja eine besondere Gastfreundschaft zu haben, die sprichwörtliche hanseatische Gastfreundschaft. Das wird in den Tagen des Gipfels und in den Tagen zuvor ein bisschen anders sein, wie das aussehen wird. Das konnte man schon ansatzweise beim OSZE-Gipfel sehen, der Anfang Dezember stattgefunden hat. Da waren Teile der Innenstadt mitten im Herzen der Stadt auf St. Pauli, im direkt angrenzenden Stadtvierteln, die kulturell vielfältig, die politisch aktiv sind, wo viele Menschen sich versammeln und gemeinsam politische Perspektiven entwickeln. Deren Bewegungsfreiheit, deren Versammlungsfreiheit wurde schon massiv eingeschränkt. Das wird in den Tagen des G20 nochmal viel, viel stärker sein. Es ist noch nicht so richtig abzusehen, aber wir müssen damit rechnen, dass die Möglichkeit, den Protest auf die Straße zu tragen, wie gesagt, eingeschränkt sein wird. Es werden neue Knäste gebaut, es wird sich auf Schnellgerichtsverfahren vorbereitet, es wird ein riesengroßer Sicherheitsapparat von 14.000 Polizeibeamte plus Reserven in den angrenzenden Bundesländern geben. Also das ist alles noch nicht abzusehen, aber wir lassen uns auf jeden Fall die Möglichkeit zu protestieren nicht nehmen und werden in den Tagen präsent sein und den Ablauf des Gipfels auch empfindlich stören.
Der G20-Gipfel selbst findet ja am 7. und am 8. Juli statt. Das ist ein Freitag und ein Samstag. Die Proteste dagegen, die dauern aber eigentlich eine ganze Woche. Was passiert denn da alles genau?
Derzeitig ist die vorläufige Timeline so, dass am Sonntag, am 2. Juli, es ein Protestmarsch geben wird, von verschiedenen NGOs organisiert. Für Montag haben wir jetzt noch nichts vorgesehen. Und dann wird es vor allen Dingen am Mittwoch und Donnerstag den Alternativgipfel geben. Und gleichzeitig abends, also Mittwochabend, laufen gerade Gespräche dazu, dass es so eine Nachttanzdemo geben wird, verschiedene Reclaim the Streets Aktionen von der Arbeitsgruppe Konflikt und Konfetti. Das sind so hedonistische Zusammenhänge, Kollektive, die total den kreativen Protest derzeit planen und auf die Beine stellen wollen. Und am Donnerstagabend geht's dann so richtig los mit einer Vorabenddemo, die das Autonome Bündnis in Hamburg organisiert. Genau, und für uns ist der zentrale Tag, also für uns als IL vor allen Dingen, der Freitag, der 7., das ist der zentrale Aktionstag, wo es verschiedene Aktionen geben wird. Zum einen gibt es derzeit eine Arbeitsgruppe, die eine Aktion plant an der Roten Zone direkt. Und es gibt eine Arbeitsgruppe, die zu einer Hafenaktion arbeitet. Das ist das ums ganze Bündnis, die das vor allen Dingen vorantreiben. Und um dort, also im Hafen, soll sozusagen der globale Kapitalismus thematisiert werden. Und die Aktion an der Roten Zone will halt direkt bis rankommen an den Gipfel und den empfindlich stören. Uns ist klar, dass dieser Gipfel nicht verhindert werden kann oder blockiert werden kann. Aber es ist alles so eng dort, rund um die Messehallen, alle Straßen. Und wir glauben schon, dass wir den Gipfel empfindlich stören können. Also die ganze Logistik drumherum, und das wird das Ziel sein.
Sagen Lotta und Chris von der interventionistischen linken IL über die Proteste gegen den G20-Gipfel in Hamburg. Informationen dazu gibt's unter www.g20hamburg.org.
Rabe Info.
Heute ist der 8. März, Weltfrauenkampftag. Eine gute Gelegenheit zur kritischen Selbstreflexion. Die wird Genderforscherin Geneva Moser in wenigen Minuten hier anstellen. Zuerst aber tut dies die französisch-chilenische Rap-Sängerin Anna Tichu auf musikalische Art und Weise. Hier ist sie mit «Antipatriarcha».
Ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Rabe Info.
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Ungute liegt so nah? Heute ist der 8. März, der Internationale Frauentag. Zeit zur kritischen Selbstreflexion. In den linksalternativen kapitalismuskritischen Kreisen und Strukturen sind Patriarchat und Sexismus verpönt und äußern sich somit auch meist weniger offensichtlich, weniger direkt und mehr durch die Blume. Wirken tun sie trotzdem, und das nicht zu knapp. Wilma Rall warf mit Genderforscherin Geneva Moser quasi einen Blick hinter die Kulissen.
Offensichtlichen Sexismus gibt es zuhauf, überall, kürzlich im EU-Parlament zum Beispiel. Auch im Fernsehen, voraufgezeichnet und trotzdem nicht zensuriert. Kürzlich bei ProSieben zum Beispiel, gegenüber der gestandenen Sportjournalistin Laura von Torra.
Warte mal, aber bist dieser Sportfernsehen, das ist dein Vater?
Richtig, ja.
Hey, du bist quasi
klicki, klick.
Jörg von Torra mit Brüsten.
Nicht ganz, ja.
Seien wir einfach höflich und sagen Jörg von Torra ohne Bill Cosby Pullover.
Nicht immer werden Sexismus und patriarchale Denkweisen auf dem Silbertablett serviert, schon gar nicht in linksalternativen kapitalismuskritischen Kreisen, die sich Frauenrechte, Gleichberechtigung und Genderbewusstsein groß auf die Fahne schreiben. Ihre Wirkung aber entfalten sie trotzdem.
Weil die Strukturen nach wie vor stark männlich geprägt sind. Also die geltenden Werte, wie man als Mensch zu sein hat in manchen Strukturen, die sind immer noch männlich besetzt. Ich habe meine weibliche Sozialisation, erzieht mich nach wie vor beispielsweise zu einem Fokus auf Beziehungsarbeit, zu einer Harmoniebedürftigkeit, zu einem Schweigen auch in bestimmten Themen. Lässt es mir nicht zu, dass ich den öffentlichen Raum als meinen Raum beanspruche. Das sind ganz viele Themen nach wie vor subtil am Wirken, die es nicht so einfach machen, dass ich mich gerade im öffentlichen Feld einfach so als Frau verwirkliche. Das ist, glaube ich, ein Trugschluss.
Geneva Moser ist Genderforscherin und Rabe-Sendungsmacherin des queer-feministischen Radiomagazins Lila Blues. Diese klassische weibliche Sozialisation, von der sie spricht, diese starren Rollenbilder, werden in linken Kreisen zwar oft und gerne hinterfragt und kritisiert. In der Praxis aber schleichen sie sich auch hier oft unbemerkt in Denken und Sprache ein, in Verhaltensweisen und in Strukturen. Für Frau heißt es deshalb wie anderswo auch hier oft:
Ich muss mich in diesen Strukturen bewegen können, ich muss mehr leisten als Männer, ich muss lauter sein, ich muss intelligenter, besser argumentativ, rationaler sein noch als Männer, damit man mich ernst nimmt. Und diese Kulturen, die sind so stark immer noch in Strukturen zu finden, mich darin zu behaupten, zwingt mich zu einem, wie einem doppelten Blick. Also ich muss mir diese Strukturen einerseits aneignen und ich muss sie trotzdem von außen betrachten und kritisieren, weil ich damit irgendwie umgehen muss. Und das ist sehr, sehr anstrengend. Das braucht viel Arbeit.
Arbeit, die offensichtlich Frauen übernehmen müssen. Gibt es zu wenig Frauen in einem Betrieb oder einer Organisation? Gibt es keine oder zu wenig Frauen in zentralen Positionen und wichtigen Entscheidungsgremien? Ist es auch in linksalternativen Kreisen stets Sache der Frau, das zu thematisieren und zu ändern? Warum engagieren sich Männer nicht gleichermaßen für mehr Gleichberechtigung und eine Ausgewogenheit der Geschlechter?
Privilegien sind etwas, was für Menschen, die sie besitzen, schlicht unsichtbar ist. Ich glaube, sie haben nicht die gleiche Notwendigkeit, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, weil sie sind nicht von dieser Art von Diskriminierung betroffen. Das heißt, das kann man gut beobachten, in der ganzen Linken ist es immer noch Frauenarbeit, sich mit Frauenthemen auseinanderzusetzen. Das nervt gewaltig. Das ist auch so ein Klassiker, dass man auch die Auseinandersetzung mit Rassismus verhäuft an Rassismusbetroffene delegiert. Und das ist einfach strukturell unfair.
Gerade der Kampf gegen Rassismus aber wird in der linksalternativen Szene oft sehr groß geschrieben. Die Sensibilität gegenüber der Rassismusproblematik ist hoch, sehr viel höher jedenfalls, so scheint es zumindest, als gegenüber der Problematik von Patriarchat und Sexismus. Ja, aber, wirft Genderforscherin Geneva Moser ein,
Ich glaube aber auch, dass die Struktur, wie das gleichermaßen nicht funktioniert bei Sexismus und Rassismus in der Linken, die gleiche ist. Nämlich, dass man das Problem an die anderen auslagern kann. Rassismus wird selten so behandelt, dass wir diejenigen sind, also dass ich diejenige bin, die rassistisch ist, dass ich mein Weißsein kritisch reflektieren muss. Rassismus wird da behandelt, wo die Gesellschaft, die SVP, öffentliche Räume, Racial Profiling, was da rassistisch ist, das wird behandelt. Aber ich selber und meine Rassismen, die ich gelernt habe, das wird nicht angeschaut. Und ich glaube, das Gleiche passiert halt bei Sexismus auch. Es würde mich selber halt betreffen, darüber nachzudenken, wie ich das Patriarchat stärke. Ich müsste mich selber kritisch reflektieren. Das finden ganz viele viel zu anstrengend.
Selbstreflexion ist anstrengend. Sich selbst zu hinterfragen, selbst etwas zu ändern, selbst für mehr Frauen zu sorgen, in wichtigen Entscheidungsgremien, auf der Bühne, in der Organisation, im Verein, ist anstrengend, ist aufwendig und teils auch wirklich schwierig. Der vielgenannte Einwand aber, es gäbe einfach keine Frauen, lässt Geneva Moser nicht gelten.
Das hat natürlich auch mit der vorhin genannten Selbstreflexion zu tun. Also wenn man sich hinsetzen würde und gezielt überlegen würde, aha, wir wollen Frauen oder FLTI, Frauen, Lesben, Trans, Interpersonen in unserem Vorstand, in unserem Gremium, in unserem was weiß ich, dann müsste man Kriterien aufstellen, wie man eine Betriebskultur so verändert, dass sie für diese Personen attraktiv ist. Man müsste sich selber reflektieren, welche Gesprächskultur hat man, welche Entscheidungskultur hat man, welche Schwerpunkte setzt man inhaltlich und wie finden da FLTI-Personen und ihre Themen Platz. Und dann würde man nämlich auch so eine Kultur attraktiver machen.
Es ist also nicht damit getan, den Zugang für alle theoretisch zu öffnen, Frauen den Männern rechtlich gleichzustellen, auch den Frauen sämtliche Möglichkeiten zu geben, die sie sich nur wünschen können, Kinder und Karriere zu verbinden, zu tun und zu lassen, was sie wollen, wenn sie es wollen oder können.
Das Patriarchat hat sich sehr stark verändert in den letzten Jahren. Ich glaube, Diskriminierung wirkt heute sehr viel subtiler und sehr viel komplexer. Sie ist viel mehr in Machtstrukturen zu finden. Und dieser ganze neoliberale Imperativ, du kannst doch, also mach doch auch, also wo ich mich selber als Individuum auf diesem neoliberalen Markt möglichst gut verkaufen muss, das hört man an allen Ecken. Aber dass Machtstrukturen es mir trotzdem immer noch unmöglich machen, an bestimmte Bereiche heranzugelangen, wird dabei weggeschwiegen.
Gerade in kapitalismuskritischen Kreisen wäre es demnach naheliegend, den Kampf gegen die neoliberale Marktwirtschaft und den Kampf gegen Sexismus und Geschlechterdiskriminierung vermehrt gemeinsam zu denken.
Wilma Rall und Genderforscherin Geneva Moser mit einer kritischen Selbstreflexion zum Internationalen Frauentag.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Infosendung vom Mittwoch, 8. März. Auf www.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie Dossiers mit Videos, Bildern und Links zu aktuellen Themen. Das nächste aktuelle Info gibt es morgen Donnerstag, wie immer um 11. Morgen unter anderem mit einem Porträt des Berner Schriftstellers Michael Fehr und einem Beitrag zum Theaterstück «Schwarz-Weißchen und Rosenrot», welches unterhaltsam und doch auch unbequem verschiedene Unterdrückungssysteme ins Licht zerrt. Beiträge zu der heutigen Infosendung haben Wilma Rall, Kathrin Hiss und Michael Spar. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Feuz. Habt einen schönen Tag, habt Sorge, bye bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.